Nun lese ich uns einige Verse wieder aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes, und zwar die letzten Verse, Vers 19 bis 22, unter dem Thema, da geht es darum, die Gemeinde, der Tempel Gottes. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. In dem Epheserbrief wird ja deutlich gemacht, dass dieses Wunder der Gnade geschehen ist, was zuvor unter dem Volk Israel nicht bekannt war, dass nämlich die Heiden auch Miterben der Gnade sein sollten, sein dürfen und sind. Und darum steht hier auch immer wieder im Epheserbrief, auch ihr seid nun dabei. Wir wissen, dass selbst nach Pfingsten die Apostel das noch nicht so richtig bewusst mitbekommen haben. Für sie waren Heiden Heiden. Weil die Verheißung lautete, dass eben die Propheten dieses Volk zum Segen für alle Nationen setzen wollte und sollte. Die Heiden, mit denen durfte man keinen Kontakt haben, nicht vermischen. Man sollte sie nicht heiraten, sich nicht heiraten lassen. Man sollte mit ihren Gewohnheiten nicht eins werden, dass man nicht eventuell in den Götzendienst verfiel. Die Heiden waren immer außen vor. Man sollte sie für nichts achten. Und selbst im prophetischen Wort steht, sie sind nur geachtet wie ein Tropfen am Eimer. So gering. Und da musste Petrus, der oberste Apostel, der die Gnade bekommen hat, das Evangelium, die Tür für das Evangelium für Juden und Heiden aufzustoßen, im Haus des Cornelius merken, jetzt erkenne ich mit der Wahrheit, dass Gott jeden annimmt. Das war eine neue Erfahrung. Neue Erfahrung. Und wir wissen, im Nachhinein haben ihm manche Vorwürfe gemacht, dass er in dem Haus eines Heiden war, mit dem sogar gegessen hat. So, dass er anfänglich unsicher war und sich als Juden von Jerusalem kam, Gläubige an Jesus, sich von den Heiden distanzierte und öffentlich Paulus ihn maßregeln musste und sagen, was schämst du dich jetzt, dich zu den Gläubigen aus den Heiden zu bekennen? Du hast mit ihnen gegessen, wenn du heidnisch lebst, dann musst du dich doch auch zu diesen bekennen. Es war etwas ganz Neues. Petrus wusste es nicht, die Apostel wussten es nicht. Keiner wusste diesen Heilsplan, wie er ausgeführt würde. Und hier an die Heiden, Christen in Ephesus, wird dieses Geheimnis immer mehr gelüftet. Jesus Christus ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht, aus den Juden, aus den Heiden, alle, die an Jesus glauben, zu einer Einheit zusammengefügt, mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Und das kann zugleich auch ein Bild für uns als Gemeinde sein. Wir sind Menschen, die aus unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft kommen. Wir sind Menschen, die unterschiedlichen Bildungsgrad haben, unterschiedliche Berufe haben und doch zusammengefügt zu einer Einheit in Christus. Das ist ein Wunder. Und dieses Wunder sollen wir dankbar bestaunen, dass das möglich ist. In der Welt ist es nicht möglich. Da kommt man nicht so aus diesen vielen Schichten zusammen. Da treffen sich immer nur Grüppchen, interessensweise. So, wir kennen das aus der früheren Zeit. Natürlich unterhielt man sich doch lieber mit Musikern als mit Handwerkern. Denn die wussten ja etwas zu geben, was man selbst geben wollte oder hatten das gleiche Interesse. Deswegen trafen sich Musiker mit Musikern, Künstler mit Künstlern, ganz klar. Aber in der Gemeinde Jesu, und das ist schon ein vorgeschattetes Bild, treffen sich alle, egal wo sie herkommen, im Glauben an Jesus Christus, ob sie nun Juden oder Heiden sind, ob sie hohen Standes sind oder ganz niedrig, Sklaven oder Freie, Reiche oder Arme, Kranke oder Gesunde. Und die Heilige Schrift will uns das immer wieder deutlich machen, dass wir hierzu ein Ja haben. Weil die Gefahr nämlich besteht, dass sich der Einzelne immer separiert und vielleicht über den anderen erhebt. Er soll daran denken, alle sind in Christus eins. Keiner hat was zu dieser Gnade hinzugetan, keiner konnte was hinzutun. Alle sind nur begnadigte Sünde. Sie haben dieselben Voraussetzungen, nämlich Sünder zu sein, um zu Jesus zu kommen. Nun haben wir gelesen, so seid ihr nun nicht mehr Gäste. Das wird also an die Heiden geschrieben. Gäste und Fremdlinge, sondern jetzt seid ihr Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und da werdet ihr miterbaut, nicht nur, dass ihr an Jesus glaubt, sondern zu einem Tempel, zu einem heiligen Gefäß, zu einem heiligen Bau, in dem Gott selber wohnt. Und als der darin Wohnende auch der Bestimmende ist. Ich will damit sagen, für mich und für uns, wir lesen daraus, dass Christsein mit Verpflichtungen zusammenhängt. Dass keiner mehr machen kann, was er will. Dass er eingefügt wird in das Gebäude, das Gott allein gehört. Und wo er allein der Führende und Bestimmende ist. Darum soll sich jeder davon abhängig machen. Wir wissen, die Heiden waren sehr selbstständig in der Wahl. Sie suchten sich hier einen Gott oder da einen Gott. Sie fragten gar nicht nach dem Schöpfer, welcher Gott denn nun der richtige ist. Sie hatten 1000 Götter. So, dass Paulus auch durch Athen ging und sagte, ja, was ist denn hier eigentlich los? Man weiß ja gar nicht mehr, zu wem man beten kann. Aber immerhin, ihr habt ja da auch so einen Altar für den unbekannten Gott und den verkündige ich euch. Die anderen könnt ihr jetzt alle vergessen. Diese Selbstständigkeit, euch einen Gott zu suchen, sollt ihr jetzt aufgeben. Sondern ihr sollt euch unter die Führung dieses einen Gottes, der euch geschaffen hat, begeben. Es ist schon eine Umwälzung. Und das wird hier also auch ein wenig deutlich gemacht im Epheserbrief. Für Juden war das gar nicht so ein großes Problem. Sie kannten den Gott vom Sinai, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs schon lange. Hatten die Verheißung, dass der Messias käme, der Erlöser. Sie warteten darauf und etliche erkannten ihn und folgten ihm nach. Aber die Heiden, die kannten den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht. Sie kannten die Gebote nicht. Sie kannten das Erleben vom Sinai nicht. Sie kannten nicht, was im Kanaan vor sich ging. Sie sahen, da bewegt sich nur etwas, was gegen uns ist, was anders ist als wir. Und nach Möglichkeit müssen wir das andere, denn anderes ist immer störend, müssen wir ausmerzen, die Störenfriede, so wie bis auf den heutigen Tag, nicht? Das ja eben auch in der arabischen Welt, das immer wieder zu finden ist auf Fahnen, Plakaten, auf T-Shirts. Israel muss weg. Das ganze Volk, nicht nur ein Teil, sondern da kann man das sehr schön lesen und sehen auf diesen Plakaten, dass ganz Israel bereinigt werden muss. Ins Meer, ins Mittelmeer geworfen. Aber mehr kriegte man auch nicht mit in der Vergangenheit. Nun aber bekehrten sich viele aus den Heiden, auch in Ephesus. Und ihnen wird deutlich gemacht, welche Herrlichkeit das ist. Sie sind gerufen ohne Voraussetzung und dürfen jetzt die Gnade in Jesus Christus annehmen, aber sie müssen sich jetzt auch der Führung Gottes unterstellen. Sie sollen zu einem Tempel gebaut werden, einem Tempel, der Gott gehört. Wir lesen da auch im 1. Petrusbrief parallel dazu, 1. Petrus 2, Vers 5. Auch ihr als die lebendigen Steine baut euch zum geistlichen Haus und zum heiligen Priestertum zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind. Durch Jesum Christum. Das ist die neue Arbeit der Gemeinde. Geistlicher Tempel, geistliche Opfer, die Gott absolut gefallen, aber die auch nur durch Jesus Christus gegeben werden können. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, wie es zu Pfingsten zuging, sehen wir, dass durch den Heiligen Geist, das ist der Geist des lebendigen Gottes, die Jünger etwas reden mussten, was Gott ihnen eingab. Sie konnten nicht einfach selbstständig losgehen und sagen, jetzt werden wir mal unsere Erfahrung euch mitteilen. Sondern da war es so, der Geist Gottes gab ihnen, was sie reden sollten. Sie waren in dem Tempel Gottes. Sie waren nicht mehr selbstständig. Sie wurden geführt. Und das sagt der Herr Jesus ja auch im Johannesevangelium, wenn dieser Geist kommt, er wird euch leiten in alle Wahrheit. Er wird mich verklären. Ihr sollt nicht mehr tun, was ihr wollt, sondern ihr gehört ja mir. Seid bitte nicht mehr selbstständig, sondern abhängig. Das ist so die Botschaft auch an die Epheser, was ganz Neues. Die Gemeinde soll also eine Behausung des Geistes Gottes sein. Und in dieser Behausung ist Friede Maßstab. Der Friede Gottes ist Maßstab. Denn in diesem Haus Gottes gibt's keinen Unfrieden, weil Christus unser Friede ist. Da geht alles geordnet zu, durch diesen seinen Geist. Friede ist Maßstab. Dort regiert allein Gott zum Wohle des einzelnen Gliedes und auch zum Zeugnis vor und in der Welt. Liebe Geschwister, wir haben das ja oft für uns ganz persönlich sicher schon erkannt und erlebt, dass wir aus uns heraus gar kein Zeugnis vom Herrn sein können. Also ich persönlich habe das sehr oft erlebt, wenn ich das von mir aus versuchte, überhaupt keine Resonanz. Da redet man sich den Mund fusselig, könnten wir sagen. Passiert überhaupt nichts, gar nichts. Aber wenn man innerlich, wenn man zubereitet ist und gebetet hat, plötzlich geht das Herz auf und dann verstehen die sogar, was man sagt. Und dann ist plötzlich eine Willigkeit zum Zuhören da. Ist was ganz anderes. Daran merkt man, dass wir auch nur in der Welt ein Zeugnis, ein Segen sein können, durch dieses Eingefügtsein in den Tempel, durch das Bewegtsein, durch den Geist Gottes, den Geist des Friedens und der Liebe. Wir haben uns ja am Sonntag auch dies aus dem Johannes 13 gesagt und da habe ich dann auch ein wenig betont, das Wort wie ich, ja, wo Jesus Christus sagt, das ist das neue Gebot, das ich euch gebe, dass ihr euch untereinander liebt, nicht irgendwie, dass ihr nett seid zueinander, sondern wie ich. Nicht irgendwie, sondern wie ich. Das ist ja eine Herausforderung. Meinen Bruder soll ich lieben, wie Jesus ihn liebt. Oh, da muss ich kapitulieren. Das kann ich gar nicht. Da muss ich drum beten, dass ich das kann, dass der Geist Gottes das tut. Denn Gott ist nicht zufrieden, wenn ich meinen Bruder nur liebe, wie ich das kann. Ist er nicht zufrieden. Ihn lieben wie Jesus. Denn daran, so lesen wir, daran wird man erkennen, dass ihr in meinem Tempel seid, meine Jünger seid. Daran wird man das erkennen. Ansonsten kann man das gar nicht erkennen, weil man dann nur den Menschen immer sieht. Das Menschliche. Und das hat ja mit Gott so wenig zu tun. Aber Gott soll gesehen sein. Deswegen hier diese Aufforderung, jetzt seid ihr doch nicht mehr Fremdlinge, sondern erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten zu einem geistlichen Haus, zu einem Tempel in dem Herrn. Diese Zuwendung zu dem einzelnen Baustein, die Gott hier gibt, soll und muss aus der einseitigen Abhängigkeit vom Herrn geschehen. Wir lesen das auch zum Beispiel in Johannes 6, da hat der Herr Jesus das schon mal so angesprochen, wie die Abhängigkeit einseitig war. Was haben viele gemacht? Die haben sich geärgert. Ist ja einfach weggegangen. Ist ja unerhört, so einseitig Gott folgen zu müssen. Na, womit bleib ich denn da? Ja, lesen wir das mal in Johannes 6. Was sagt der Herr Jesus da? Wie diejenigen, die zu ihm dann gehören, in welcher Stellung sie dann stehen sollen. Vers 60. Ich lese mal auch davor die Verse noch, ab Vers 57, wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters willen, so auch wer mich isst, also wer an mich glaubt, nicht, der wird auch leben um meinetwillen. Wer mich aufnimmt, der wird leben um meinetwillen. Und dies ist das wirkliche Brot, das vom Himmel kommt, nicht wie eure Väter Manna in der Wüste gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das heißt, wer mich aufnimmt, der wird leben in Ewigkeit. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, nämlich gerade das, die sagten, das ist eine harte Rede. Wer kann sowas hören? Also, das ist doch die Höhe. So eng soll ich mit Gott verbunden sein, um für ihn hier zu leben. Und dann lesen wir weiter, viele haben gesagt, da machen wir nicht mit. An ihn glauben, ja, schon. Aber so mit ihm leben, um seinetwillen, nach seinem Willen. Also da scheren wir aus. Und der Herr Jesus sagt, als er das merkte, ärgert euch das? Ist das für euch ärgerlich? Ist der Anspruch zu hoch? Er forderte regelrecht eine Antwort heraus. Ärgert euch das? Wie wird es dann sein, wenn ihr sehen werdet, des Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist allein ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist doch gar nichts Nütze. Viele wollten doch nach ihren Gaben und Fähigkeiten und nach dem Einhalten der Gebote Gott gefallen und nachfolgen. Da sagt der Herr, das ist nicht Nütze. Nur der Geist in euch, in dem Tempel, der macht lebendig. Und das bringt euch voran, alles andere nicht. Aber da waren viele, die glaubten nicht. Jesus sah das. Er wusste ja von Anfang, wer nicht glaubend war und welcher ihn verraten würde. Im Übrigen, das ist auch heute so. Der Herr weiß, wer nicht glauben will. Und den werden wir auch nie bekehren. Da können wir machen, was wir wollen. Wir werden nur für die zum Segen gesetzt sein können, die da auch wollen. Und das weiß der Herr, wer da will. Aber er wusste, viele glauben gar nicht. Die werden das gar nicht annehmen, ja? Von dem an gingen viele weg, gingen hinter sich, wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Und da sprach Jesus dann herausfordernd auch zu den Aposteln, wollt ihr auch weggehen? Ärgert euch das auch, dass ihr so eng mit mir verbunden sein müsst? Dass ihr Tempel des Heiligen Geistes sein sollt? Dass ihr um meinetwillen leben sollt und nicht mehr um euretwillen? Ärgert euch das auch? Und die Antwort war, Petrus antwortete stellvertretend auch für die anderen, wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du Christus bist, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt also, wir müssen bei dir bleiben und wir wollen diese Verbindlichkeit haben. Das ist also die Aufforderung, Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Und in Johannes 17 sprach der Herr ja auch deutlich in Vers 14 und auch 16, es ist so, diejenigen, die jetzt in dem Tempel Gottes sind, wo sie geführt werden vom Heiligen Geist, sind nicht mehr von der Welt. Das ist so ein Absolutheitsanspruch Gottes auf unser Leben. Sie sind nicht mehr von der Welt. Und hier steht auch wieder im Johannes 17, wie auch ich nicht bin von der Welt. Also der Herr Jesus vergleicht das ganz haargenau mit sich und sagt eben, da wo ich nicht bin, da gehören die auch nicht hin, die zu mir gehören. Die sind immer bei mir. Ich bin nicht von der Welt und diese sind es auch nicht mehr. Sie sind zwar in der Welt, aber sie gehören mir und sie sind nicht mehr von der Welt. Tempel des Heiligen Geistes. Damit also solch fruchtbringende Gemeinde entstehen kann, müssen auch einige Punkte im Leben der Gläubigen erkannt und auch bejaht werden. So wie wir es von Petrus hörten, wir haben erkannt und geglaubt, dass du wirklich das Leben bist und außer dir gibt es kein Leben. Du bist unsere Weisheit, außer dir gibt es keine Weisheit. Du bist unsere Heiligung, außer dir gibt es keine Heiligung. Du bist unsere Gerechtigkeit, außer dir gibt es keine Gerechtigkeit. Das haben wir erkannt und geglaubt. Und dazu sollen auch die aus den Heiden gerufenen, die gläubig geworden sind, nun befähigt werden, dass sie dies auch bejahen und mit auferbaut werden in dem Tempel Gottes, damit sie auch gebraucht werden können, aneinander, füreinander und auch in der Welt zum Zeugnis. Also, es muss bejaht werden, dass ich nur von Jesus Christus befähigt werden kann, ein Christ zu sein durch seinen Geist. Und dass ich, das ist so eine für den natürlichen Menschen schwierige Sache, dass ich entwurzelt bin aus der Welt. Wir merken das, also ich zumindest merke das, dass mein Leib gerne mit der Welt gehen möchte. Ja, da gibt es so viele schöne Sachen und so viele Wünsche, Emotionen. Das Entwurzeltsein aus der Welt fällt meinem äußeren Menschen schwer zu bejahen. Aber das ist das, was Jesus Christus will. Du bist nicht mehr von der Welt, also höre jetzt auf mein Wort. Ich habe dich erkauft. Dazu musst du ein Ja finden, jeden Tag, dass du entwurzelt bist aus der Welt. Und dass du eingewurzelt worden bist in einen Ölbaum, wo du vorher überhaupt keine Beziehung hattest und keine Ahnung. In was ganz Neues. Im Römerbrief wird es ja der Ölbaum, der gute Baum, der Gott wohlgefällige Baum, in dem der Saft des Heiligen Geistes fließt, ja. Jesus die Wurzel beschrieben. Da bist du jetzt plötzlich reingekommen. In einen Baum, als Ast in einen Baum, den du vorher nie kanntest, den du auch nicht wolltest und der absolut Neues für dich bringt. Denn das, was du in diesem Baum kriegst, hast du vorher in keinem Baum der Welt bekommen, um dieses Bild mal beizubehalten. Der Geist Gottes soll dort strömen, eingewurzelt in die neuen Verhältnisse, in den Tempel Gottes. Und ich soll erkennen, dass ich auch nur einer von vielen bin. Das ist auch so wichtig, dass ich nur einer von vielen bin. Es gibt ja so viele Einzelgänger, die glauben, sie sind die wichtigen Personen. Ich bin nur einer von vielen. Das heißt, da sind viele da, mit denen ich in Ergänzung leben soll. Das hat Gott so gemacht in seinem Tempel. Aber das muss ich bejahen. Wenn ich das nicht bejahe, dann halte ich mich immer selbst für den Größten. Oder für den Wichtigsten vielleicht. Für den, der alles besser weiß. Wenn ich aber bejahe, dass ich nur einer von Milliarden bin, einer von vielen, so ein kleines Licht, bin ich dankbar, dass ich überhaupt dabei sein darf. Und dann freue ich mich über jede Ergänzung, die ich durch den anderen kriege. Das ist sehr wichtig zu erkennen. Im 1. Korinther 12 schreibt Paulus ja auch an diese Heidenchristen, an die Korinther und sagt ja im Vers 12, gleich wie ein Leib ist, also ein Leib, hat doch viele Glieder. Denkt daran, viele Glieder. Und alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihrer viel sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Viele Glieder, unterschiedliche Glieder. Und doch ein Leib, nur ein Leib. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und sind alle zu einem Geist getränkt. Daran merkt man im Übrigen auch die Kraft des Heiligen Geistes unter Gläubigen, wo die Einheit ist. Denn der Geist Gottes ist mit sich nie uneins. Er ist immer derselbe. Und da, wo der Geist Gottes in den Menschen pulsiert, ist immer die Einheit in Christus gewährleistet. Wo aber der menschliche Geist dahin zukommt, da gibt es dann Spaltung und Abtrünnigkeiten. In Römer 11 will ich das nochmal lesen, um das Neue bekennen zu können. Da wird das ja deutlich gesagt. Einmal, dass nur ein Anbruch von dem Teig, von dem großen Teig des Volkes Israels, selig geworden ist als einzelne Zweige der Anbruch, aber dann auch noch ein Überrest kommen wird zum Ende der Zeit. Und wenn auch etliche, Vers 17, von den Zweigen ausgebrochen sind und du, da du ein wilder Ölbaum warst, bist unter sie eingepfropft und du bist teilhaftig geworden der Wurzel und des Saftes im Ölbaum, dann rühme dich nicht gegen diese anderen Zweige. Du bist nämlich damit hinzugekommen. Und in Vers 23, wenn jene nicht bleiben, die da ausgebrochen waren im Unglauben, dann werden sie ja auch wieder eingepfropft. Denn du, der du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, der gar nichts von Gottes Tempel wusste, der gar nichts vom Heiligen Geist empfangen hat, plötzlich in diesen Tempel, in diesen Baum kommst, wo der Geist Gottes pulsiert, dann sei du dankbar. Dann sei dankbar, wenn du das bejahst und das erkennst. Und darum steht auch im Epheserbrief, und auch ihr, ja? Das Israel nach dem Fleisch wird noch erzogen zum Israel nach dem Geiste, zu dem wir auch gekommen sind. Wir könnten da einige Stellen im Propheten Jesaja, Jeremia lesen, aber die Zeit wird es nicht erlauben. In diesen Werdegängen liegt also die Sammlung der Gemeinde, die eine wichtige Aufgabe hat, nämlich einander zu dienen. Zu dienen durch das eine Fundament, das Wort Gottes. Auf dem Boden Jesu Christi. Wir lesen im Korintherbrief, dass kein anderer Grund gelegt werden kann. Auch wenn jemand vielleicht einen anderen Grund sucht, bei dem er schürfen möchte, um vielleicht Offenbarung Gottes zu bekommen, er wird keinen finden. Es gibt keinen anderen Grund außer Jesus Christus. Und nur auf dem soll Gemeinde Jesu bauen. In Matthäus 7 vergleicht ja der Herr Jesus das auch mit einem Baumeister, wenn er klug ist, der dann sein Haus auf Felsen baut. Und zwar wann? In dem Augenblick, wenn er auf die Rede Jesu hört. Wenn er auf irgendwas anderes hört als auf die Rede Jesu allein, baut er nicht auf dem richtigen Grund. Gemeinde Jesu ist also zunächst berufen, immer nur auf das Wort Jesu, auf das Wort Gottes zu hören. Darum am Ende des Lukas-Evangeliums sprach der Herr Jesus in deutlicher Sprache zu den etwas verblüfften Jüngern, erst den Emmaus-Jüngern, die sagten, ja nun, wir dachten, er würde uns erlösen und nun ist er gestorben. Und plötzlich haben sie ihn als den Auferstandenen erfahren. Und der Herr musste sie dann doch erinnern und sagen, ach, wie lange habt ihr so ein menschlich betrübtes Herz? Wie lange seid ihr nicht bereit, die Botschaft, wie die ich euch gesagt habe, aufzunehmen? Und dann sagte er, es muss doch alles erfüllt werden, hier in Vers 44, was von mir geschrieben ist im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und da öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Danach sollten sie sich richten, nach der Schrift. Das ist Fundament. Also die verbindliche Rede und der Maßstab in der Gemeinde Jesu soll sein und ist das Wort Gottes in allen Teilen der Heiligen Schrift. Johannes 8, Vers 31 möchte ich mal dazu lesen. Johannes 8, Vers 31. Da sagte Jesus auch zu den Jüngern genau dies von dem Fundament. So ihr bleiben werdet an meiner Rede, nicht an irgendeiner, sondern an meiner, dann seid ihr meine rechten Jünger. Das ist zunächst das, was in diesem Bau des Tempels Gottes geschehen soll. Fundament verlassen auf das Wort des Herrn. Dieser Bau wächst durch das Ineinandergefügtsein von lebendigen Steinen. Im Römerbrief lesen wir auch im 12. Kapitel, Vers 5, dass ja wohl viele Glieder da sind des Leibes Christi, aber einer ist des anderen Glied. Man muss das ja fast buchstabieren. Einer ist des anderen Glied. Das heißt, hier gibt es keinen Separatismus, sondern gibt es nur Zusammengehörigkeit. Kein Stein liegt alleine. Alle Steine im Tempel Gottes gehören zusammen. Und dazu muss auch Ja gesagt werden zum Fundament des Wortes Gottes und zur Willigkeit, zusammen zu gehören, sich zu ergänzen. Das haben wir also ganz deutlich auch im Römerbrief nochmal erklärt bekommen. Im 14. Kapitel lese ich gleich ein paar Verse und auch im 15. Da heißt es eben, dass gerade sonderlich die Starken die Schwachen annehmen sollen. Und das ist ja gar nicht so einfach für die Starken, für die Beweglichen, für die Klugen. Die wollen doch Gleichgesinnte gemeinsam vorangehen, aber sich bücken müssen, aufhalten lassen müssen, durch Schwächen der anderen innehalten müssen, eigenes vielleicht zurückstecken. Das ist doch nicht unserem Naturell entsprechend. Aber genau dazu soll jeder Stein im Tempel Gottes Ja sagen. Römer 14 lese ich mal in diesem Zusammenhang. Vers 1 und dann Vers 10, 13. Ich lese nur so kleine Sätze raus und es wird ja da innerhalb des Wortes weitergeführt, dieser Gedanke. Den Schwachen im Glauben nehmt auf. Also was ist das für eine Aufforderung? Schwach im Glauben, ja, nun werd doch mal endlich stark, na, hast du es immer noch nicht verstanden. Wir sind doch immer so dabei, die Leute zu schulen. Den Schwachen im Glauben nimm auf. Das ist was ganz anderes, ja? Und verwirre die Gewissen nicht. Denn wenn ich den maßregeln will und der ist noch gar nicht so weit, verwirre ich ihn. Der weiß gar nicht mehr, was vorne und hinten ist. Ja, den Schwachen nimm auf. Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder? Du anderer, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden doch alle vor dem Richtstuhl Christi dargestellt werden. In Vers 19 heißt es dann, Darum lasst uns dem nachstreben, was zur Verbindlichkeit zum Frieden dient, was zur Besserung untereinander dient. Und dann im 15. Kapitel, das sind ja dann auch so richtungsweisende Worte, die wir durch den Heiligen Geist im Tempel Gottes berücksichtigen können und auch annehmen dürfen. Wir, die wir stark sind, also hier wären besonders die Starken, die Klugen, die gerne so über die Häupter der anderen hinweggehen, weil die ja doch sind viel zu langsam, die kommen noch gar nicht so mit, ja. Wir, die Starken, sollen der schwachen Gebrechlichkeit tragen. Nicht Maßregeln, tragen und nicht an uns selbst gefallen haben. Es stelle sich ein jeglicher unter uns so, dass er seinem Nächsten in diesem Tempelbau zum Guten gefällt, dass der andere sagt, oh ja, das ist angenehm. Und da bin ich dankbar, was ich an dem Bruder, an der Schwester sehe, ach, das, da möchte ich auch hin. So sollen wir erscheinen. Paulus sagte das auch zu Titus und Timotheus. Er sagte ja, dass sie selber sich zu einem guten Vorbild setzen sollen. Und jetzt kommt die Begründung. Vorhin haben wir gesagt, gleich wie. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen. Auch er nicht. Sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind jetzt auf mich gefallen. Er hat das nicht abgewimmelt. Und so sollen wir das auch nicht. Tempel Gottes ist was ganz Wunderbares. Aber Tempel Gottes zerstört die Anschläge des natürlichen Menschen. Die haben da keinen Platz mehr. Müssen sie auch nicht, sollen sie auch nicht. Was aber zuvor geschrieben ist, das ist uns doch zur Lehre geschrieben, auf dass wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einerlei gesinnt seid, untereinander, und zwar nach welcher Gesinnung? Die Jesus auch hat, dieselbe Gesinnung, seine Gesinnung in uns. Ich glaube, das ist, und so sehe ich jetzt das für mich, Gebetsarbeit, diese Gesinnung zu haben, dass das auch wirklich funktioniert. Und dann können wir auch das erfüllen, und das ist das Besondere der Gemeinde Jesu, was wir in Galater 6, Vers 1 und 2 lesen, das lesen wir, kennen wir auswendig, wir freuen uns über diese Sätze, aber die Umsetzung ist oft schwer zu finden. Da steht nämlich auch, einer trage des anderen Last. Oft schwierig. Wir kennen das Wort, wir freuen uns darüber, dass es sowas gibt. Aber wir finden es oft nicht bei uns. Aber dürfen es durch den Heiligen Geist haben. Er will uns dazu befähigen. Und wir sollen ja aufpassen, dass wir nicht in gleiche Fehler fallen, die wir bei anderen sehen. In der Gemeinde Jesu wird nicht von unten nach oben gedient. In der Welt wird ja immer von unten nach oben gedient. Da ist der kleine Angestellte, da ist der große Chef, der Manager, ja. Und der hat dort zu dienen, dem da oben. In der Gemeinde Jesus genau umgekehrt. Die da oben sollen denen da unten dienen. Genau umgekehrt. Sollen sich herunterhalten zu denen. Der Manager soll dem Angestellten dienen. Da fällt mir immer wieder das wunderbare Zeugnis eines gläubigen Chefs ein. Ach, möge der Herr schenken, dass es viele solche Chefs gibt. Ein Mann, der gesegnet ist in seinem Berufsleben, den ich eines Tages mal fragte, weil er doch so viele Aufträge hat, du musst ja einen guten Manager haben. Ach, sagt er, weißt du, der würde das Geld umsonst kriegen, brauche ich gar nicht. Ich muss sogar Aufträge ablehnen. Millionen Aufträge. Sagt er, weil ich das nicht schaffe. Er sagt, wie machst du das? Ja, ich bete darum und der Herr fügt das so. Als Chef eines Unternehmens lädt er seine Ingenieure zum Hauskreis ein, um ihm Gottes Wort zu sagen. Und wenn er etwas vorhat, ein Fabrikgebäude zu bauen, weil er sagt, das braucht ich, sagt er, dann will ich erst mal beten darum. Und dann werde ich morgen den Bürgermeister anrufen, ob ich das Grundstück kriege. Und ich fragte ihn, brauchst du diese Fabrikhalle, das Geschäftsgebäude? Ja. Ja, warum baust du es nicht? Dann musst du es doch einfach machen, wenn du weißt, das brauchst du. Nein, ich werde erst beten und wenn der Bürgermeister mir da grünes Licht gibt, dann mache ich das. Sag ich, wo gibt es denn sowas? Die meisten Geschäftsleute machen das anders. Sie sagen, das will ich, das brauche ich und das mache ich. Und die Geschäfte, ich habe kürzlich gerade wieder mit ihm telefoniert, werden expandieren, ohne Zutun, in vielen Orten der Welt. Er hält sich herunter zu den Niedrigen. Das konnte ich selber sehen. Und der Herr erhöht das ganze Werk. Das ist die Praxis des Glaubenslebens. Und er hat mal zu mir gesagt, weißt du, Wolfgang, die Angestellten sind nicht für mich da, sondern ich für die Angestellten. Sag ich, habe ich auch noch nie gehört. Der musste nachts seinem Arbeiter nach Hause schicken. Als ich mit ihm durch seine Hallen ging, sag ich, die arbeiten ja da immer noch. Hast du ihnen da einen Auftrag gegeben? Nein, sagte, die sind nach Haus gegangen nach Feierabend, haben gegessen, sind wiedergekommen, die wollen das da einfach in Ordnung bringen. Mir geht doch mal nach Hause, hat er gesagt. Dann sag ich, wo gibt's denn sowas? Dass die Leute freiwillig kommen und da noch nachts arbeiten. Das ist der Segen des Herrn. Er hielt sich herunter zu den Niedrigen. Er hatte auch einen Swimmingpool, aber da ließ er auch seine Angestellten alle reinspringen. Da badete er nicht alleine drin. Das ist das, was Gemeinde Jesu ausmacht und viele haben sich in seinem Hause auch bekehrt. Allerdings lesen wir auch in der Heiligen Schrift, dass wenn es so wie in Ephesus, wie bei den Ephesern, wenn es nicht so geht, dass der Tempel gebaut wird, wird es rückläufig. An die Galater musste Paulus schreiben, ihr habt mal so gut angefangen im Geist. Jetzt habt ihr aufgehört, wollt es im Fleisch vollenden. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Einer ist des anderen Glied. Und Gott will in diesem Tempel leben und arbeiten. Der lebendige Gott will also mit uns sich bezeugen in dieser Welt. Er will selbst der Führende sein. Und ich bin so froh darüber. Denn es ist, also wenn ich mich betrachte, es wäre doch lächerlich, wenn ich glaubte, für Gott was tun zu können. Wer bin ich denn? Wer ist Gott? Kann ich was für ihn tun? Er kann nur selbst etwas tun, in seiner Gemeinde für sich. Gott in Christus, Christus in uns, dient sich selbst. Er bewegt uns zu seinem Werk. Er gibt Vollmacht, an seinem Werk zu stehen. Und wir freuen uns darüber, dabei sein zu dürfen. Das ist diesen Ephesern gesagt. Jetzt seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Ihr seid Bürger mit den Heiligen, Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus der Eckstein ist. Der hält alles zusammen, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchen auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Und das dürfen wir ja in Zukunft dann auch in der Herrlichkeit vollendet sehen, dass wir der Tempel Gottes sind, dass Gott unter den Seinen wohnt. Mit dem Bild auch himmlische Jerusalem, Braut, Bräutigam, Gerechtigkeit Jesu, womit das himmlische Jerusalem, so lesen wir es in Offenbarung 19, eingehüllt ist und Offenbarung 21, wie das alles so stattfindet in der Herrlichkeit. Hier ist schon der Beginn. Aber die Epheser und wir sollen dazu Ja sagen. Und das möge der Herr schenken, dass wir das aus diesen Versen neu für uns entdecken und neu bejahen.